wie wir in Zukunft heizen, betrifft uns alle. Es geht um Kosten, Versorgungssicherheit und um die Frage, ob die Energiewende praktisch funktioniert.
Da gibt es einfach einen sehr, sehr großen Handlungsbedarf, dass man etwas tut. Und da war eigentlich dann ganz klar, dass wir gesagt haben, wir müssen da etwas tun, weil wenn es wir nicht tun, macht es jemand anders.
David Riedler und Laurenz Sutterlütti haben genau daraus eine Entscheidung gemacht. Nicht reden, sondern selbst anpacken. Mit ihrem Unternehmen Enercube bauen sie modulare Wärmepumpen und beschäftigen heute über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Willkommen beim Gründungspodcast. Ich treffe ja Menschen, die irgendwann gesagt haben, ich mache das jetzt selbst. Nicht, weil es einfach ist, sondern weil es notwendig ist.
Wir haben selber geschweißt, geflext, gebohrt, alles von null auf weggebaut. Und keiner von uns hat Installateur gelernt.
Wenn man es nicht angeht, wird man es immer bereuen, dass man es nicht gemacht hat.
Es geht um Risiko, um Durchhalten und um die Frage, wann man einfach springen muss. Hier ist mein Gespräch mit David und Laurenz. Ja, ich freue mich, dass wir heute bei unserem Gründungspodcast im Salzburger Land unterwegs sind, beim David und beim Laurenz. Danke für die Einladung zu euch.
Ja, sehr danke. Danke fürs Kommen, für die weite Anreise aus Wien. Freut uns, dass ihr da seid, ja.
Wir sitzen gerade in einem wunderschönen Containerbüro, muss man sagen. Habt ihr auch selbst so gebaut. Und das hat auch einen guten Grund, denn in der Nebenhalle, da geht es ein bisschen lauter zu, denn da wird gearbeitet. Was passiert denn da drüben so alles in der Halle?
Also wir sind ein junges Unternehmen und wir sind im Hardware-Bereich tätig. Das heißt, wir produzieren hier wirklich am Standort vorgefertigte Wärmepumpeneinheiten. Das sind Einheiten, die mehrere Komponenten vereinen. Einerseits die ganzen Heizungskomponenten, eine Wärmepumpe plus ein Schallschutzkonzept. Und wir entwickeln und bauen diese Elemente 100% bei uns hier am Standort. Dementsprechend geht es ja auch wirklich rund zur Sache. Und was auch wichtig, dass diese ganze Bürotätigkeiten von Entwicklung, Marketing in einer sehr engen Abstimmung sind zu der Produktion, dass sie einfach wirklich ein sehr dynamisches Produktwachstum und Entwicklung stattfinden kann. Und darum ja, sind wir hier im Außenbereich der Produktion in Containern angesiedelt, wo wir aktuell unsere Bürotätigkeiten vollbringen.
Ist das was, was im Leben euch schon immer irgendwie so mitgegeben worden ist, immer schon gesagt habt, ich möchte mal was Langfristiges aufbauen in meinem Schaffen, in meiner Arbeit?
Unbedingt. Also ich habe als Kind immer schon den Traum gehabt, selbstständig zu sein, ein Unternehmen zu gründen, wirklich etwas zu schaffen. Den Gedanken habe ich aber immer mehr verloren, immer länger, dass ich bei einem Unternehmen war. Aber so vor 10 Jahren ist wieder der Schwung in mir hochgekommen und im Zuge des Studiums, im Zuge des Kennenlernen von Laurenz, hat sich das dann eigentlich wieder, ist das wieder hochgekommen, das Gefühl, und wo ich mir dachte, okay, wäre vielleicht der richtige Punkt, jetzt wieder zu starten, aber dann ziehen wir es richtig durch, ja.
Du hast ja selber Tischler dann gemacht, also warst als Tischler aktiv. Was hast du dort aber auch gelernt, würdest du sagen, für das Spätere dann?
Mhm. Ich denke sehr oft an diese Zeit in der Lehre. Die hat mich sehr geprägt, weil ich wirklich alles von der Pike auf gelernt habe. Ich habe gelernt, wie man einen Besen hält. Ja, man mag jetzt darüber lachen, aber nicht jeder kann zusammenkehren oder sauber machen. Da muss man Systeme aufbauen. Da muss man sein Werkzeug zusammen haben. Da muss man eine Struktur schaffen für den gesamten Tag. Da muss ich in der Früh, wenn ich in die Firma reingehe, muss ich wissen, wie ich am Abend rausgehe. Was muss ich geschaffen haben, in welcher Zeit. Dieses Grundprinzip habe ich im Handwerk gelernt, habe mich sehr geprägt und da habe ich sehr, sehr viel lernen können in der Zeit, ja.
Mhm. Würdest du sagen, bist du jetzt als Unternehmer auch noch so ein Typ, der den Besen in die Hand nimmt?
Ja. Regelmäßig.
Regelmäßig. Laurenz lacht gerade. Laurenz, wie war denn das bei dir? Wann ist bei dir so dieser Drang gekommen, ich möchte Unternehmer sein oder ich möchte gründen?
Also grundsätzlich ging es bei der Gründung nicht einfach darum, dass man sagt, man macht unbedingt etwas selbstständig, sondern es war schon so die Idee da, dieser Markt. Also wir haben uns im Studium viel mit der Zukunft der Wärmeversorgung beschäftigt und da ist einfach klar herausgekommen, da gibt es einfach einen sehr, sehr großen Handlungsbedarf, dass man etwas tut und es gibt einen gewissen Markt, wo es einfach weniger Lösungen dafür noch gibt. Und da war eigentlich dann ganz klar, dass wir gesagt haben, wir müssen da etwas tun, weil wenn es wir nicht tun, macht es jemand anders, beziehungsweise dann passiert auch vielleicht zu wenig oder gar nichts. Und das war nicht so dieser Grundgedanke, wo wir uns zusammengesessen haben und gesagt, passt, in diesem Mehrfamilienhaussektor, da geschieht auch diese Wärmewende noch zu langsam. Wenn wir uns wenn wir das weiter so angehen wie bisher, werden wir auch in 20 Jahren noch von unseren Klima- und Energiezielen sprechen, aber nichts umgesetzt haben. Und wir kommen beide sehr aus der Praxis, wo wir gesagt haben, was sind wirklich die Herausforderungen, die wir lösen möchten. Also ich war ursprünglich auch TGA-Planer, kenne so Industrie- und Großanlagen im Bereich Heizungs- und Kältetechnik. David war dann auch im Bereich Energietechnik. Und da ist uns im Studium auch bewusst geworden, wo es hakt in der Praxis und was man besser machen könnte. Und da war es eigentlich für uns der einzig logische Schritt, zum sagen, wenn wir für das ein Produkt schaffen, dann wird es gebraucht, weil wir einfach diese Herausforderung in der Praxis lösen und es wird funktionieren. Und darum, es war nicht so dieses unbedingt heraus, ich muss mir jetzt kampfhaft selbstständig machen und nimm die nächste Idee, sondern wir haben ganz klar gesehen, da gibt es etwas, was gebraucht wird und haben uns dazu entschieden, dann das zu machen, weil das für uns die einzig logische Konsequenz war aus dieser Idee, wo wir darüber gesprochen haben.
Wie seid ihr es dann aber auch konkret angegangen? Ihr habt im Studio über diese Idee gesprochen. Wart ihr da nur zu zweit oder haben da andere auch schon von dieser Idee erfahren? Wie kann man sich das vorstellen?
Also es war ein berufsbegleitendes Studium, das hat uns auch zusammengebracht. Ich persönlich komme aus Vorarlberg, also wohne doch ja, knapp 350 Kilometer von hier entfernt, wo wir sitzen. Haben uns lange mit der Thematik auseinandergesetzt, haben dann darüber gesprochen, eben über dieses Marktpotenzial und wie die Idee aussehen könnte. Waren uns dann aber einig, dass wir das gemeinsam machen wollten. Also wir hatten schon Kontakt in einzelnen Projekten, wo es auch um so Ideengründungen ging. Also es gab ein Fach, das hieß wirklich Businessmodellentwicklung, wo man da gemeinsam bestimmte Ideen verfolgt hat. Da haben wir auch zusammengearbeitet und darum war das für uns klar, dass wir uns da wieder zusammensitzen auch und das Thema angehen. Wie kam es denn dazu? Wir haben uns Gedanken gemacht, haben mit der Planung angefangen, haben uns überlegt, wie kann man es wirklich konkret angehen und haben dann die Förderung eingereicht, die AWS Pre-Seed, weil wir wussten, im Hardware-Bereich ist es schwierig, auch Investoren zu finden, an Geld zu kommen und das, was wir vorhaben, das ist kapitalintensiv. Das sagen, ja, man kann gratis arbeiten, aber dann auch Material zu kaufen für Anlage, für 80.000 Euro aufwärts, da ist dann die Hürde schon sehr, sehr groß, diesen Weg zu gehen. Das heißt, für uns waren dann die ersten Schritte, wo wir uns getroffen haben, wo wir Konzepte erstellt haben und das dann in ein Förderprogramm eingereicht haben und wo da die Zusage kam, dann gingen wir wirklich konkret dahinter und haben das Ganze noch zu 100% angeschoben, sagen wir mal so.
Wenn du das jetzt so erzählst, das klingt so ein bisschen, ja, man muss halt einfach machen, ja, man macht sich einen Plan und man tut einfach. Lasst mich ein bisschen auch so aber emotional auch ein bisschen noch teilnehmen an diesem Gründungsweg, an diesem Prozess, den ihr da gemacht habt. Mal die Idee selber, wie challenged man denn die? Erzählt man die mal herum? Behält man das mal ein bisschen für sich lieber? Wie seid ihr das da angegangen?
Wir haben ein Inkubationsprogramm in Salzburg besucht, Startup Salzburg, Innovation Salzburg, die auch uns da auch an der Hand genommen haben und gesagt haben, wie man mit solchen Ideen umgeht. Und die Aussage ist immer, sprich mit ganz viel Leid über dieses Thema. Hol dir Marktfeedback, hol dir Lieferantenfeedback, Kundenfeedback, weil dann weißt du, ob du auf dem richtigen Weg bist. Trotzdem ist diese Hürde relativ groß, wenn man schon mal 20 Jahre, so wie ich, in einem gleichen Unternehmen war, ja, dass man wirklich was Eigenständiges macht. Ich habe meine Vertrauenspersonen vorher gehabt und da kann ich mir nur an ein gewisses Gespräch erinnern, der klipp und klar gesagt hat, David, egal was du machst, das wird was. Das wird richtig gut. Und das war eigentlich so ein Startschuss von mir, wo ich gesagt habe, okay, probieren wir es einfach. Ja.
Was bei dir ähnlich? Hat es auch Menschen gegeben, die gesagt hast, Lorenz, du machst das?
Definitiv, aber ich war da eher zurückhaltend. Also ich habe sehr, sehr wenigen von den Ideen erzählt. Ich habe eigentlich erst erzählt, wo wir schon den Prototypen eigentlich halb schon fertig hatten, die erste Förderung bekommen haben. Also ich erzähle so Dinge nicht stark herum, sondern ich mache die dann irgendwie, weil ich kenne einige Personen, die versuchen dann immer zuerst über Dinge zu sprechen, was sie vorhaben, aber dann hat man davor schon wieder das Glücksgefühl und also psychologisch ist das nicht immer das Beste, sondern ich versuche immer Dinge zuerst zu arbeiten und dann wie zu veröffentlichen und dann sagen, ja, das haben wir jetzt geschaffen. Also da ticken ja auch beide sehr ähnlich. Manche Leute waren überrascht, okay, ihr habt jetzt eine Firma gegründet und ihr macht es jetzt, weil wir damals sehr, sehr zurückhaltend waren. Also das, ja, zum Starten. Also die Grundlage war schon eine gewisse Marktrecherche, datenbasiert, wo wir geschaut haben, wie viele Gebäude gibt es, was ist da zu machen, wie groß ist der Markt generell, haben dann mit Kunden gesprochen, gab auch sehr, sehr viele Momente, wo wir gesagt haben, kommen wir nicht weiter. Also es waren schon mal Tiefschläge, wo wir gesagt haben, passt, wir platzieren diese Lösung, aber die Kunden sehen auch nicht die Probleme, die wir eigentlich zeigen wollen. Und da haben wir dann schon gemerkt, man muss wirklich dann auch dranbleiben, lang dieses Durchhaltevermögen haben, weil nach dem 10. Kunde kommt dann vielleicht einer, der sagt, ja, genau auf das habe ich jetzt gewartet und ich habe diese Probleme schon gesehen. Und da das durchzutauchen, das hat uns, also das hat es gebraucht am Anfang, hat aber auch den geholfen, diese Idee zu feilen, zum sagen, was braucht denn wirklich der Kunde exakt und wie muss man das Produkt hinfeilen, dass man genau diese Herausforderung auch treffen kann.
Zwei Ängste, die mir da so ein bisschen in den Gedanken kommen, wenn ich das so höre. Das eine ist, gibt es da vielleicht jemanden, der genau das Gleiche parallel macht, wir davon nichts wissen und die dann schneller am Markt sind? War das für euch Thema auch in der Phase oder denkt man gar nicht so dran?
War definitiv ein Thema. Wir haben das Glück gehabt oder gewusst, dass wir First Mover sind in dem Segment. Und da geht es natürlich darum, schnell mit dem Produkt rauszugehen, aber auch qualitativ schon sehr ausgereift rauszugehen und nicht mit irgendwas rauszugehen.
Und was hilft, dass man wirklich dann sich versucht abzuheben, weil es gibt immer bestimmte Bereiche, wo man sagt, ja, da gibt es schon Teilnehmer. Also sei es, man sagt, ich habe wie vorgefertigte Einhausungen, wo Heizungen drin sind, die gab es auch schon vor ein paar Jahren. Aber man muss schauen, was kann man wirklich noch optimieren? Wo sind die an Schwachstellen? Also wir haben auch gesehen, da fällt es dann oft am Schallschutzkonzept, dass man diese nicht in Wohnanlagen aufstellen kann. Doch das sind diese Varianten nicht interessant für diesen Markt, den man aber ansprechen möchte. Und darum, was man mitgeben muss, auch wenn man sieht, es entwickelt sich was am Markt, es wird Mitbewerber geben, dass man sich am Anfang war man sehr, sehr verunsichert und gesagt hat, boah, schau, da gibt es nochmal ein, zwei Große, die jetzt auch Konzepte auf den Markt bringen wollen. Das hat uns aber nochmal angetrieben, zum sagen, jetzt müssen wir noch besser werden, jetzt müssen wir schauen, wie können wir uns denn von diesen Großen noch, sag jetzt mal, von den USPs abheben und das einfach besser zu machen, dass wir da an der Spitze dran sind. Also es gibt selten einen Markt, der komplett leer ist. Da muss man sich oft die Frage stellen, ist das überhaupt der richtige Markt? Gibt es da überhaupt etwas an Volumen, an Markt, den man damit erreichen kann, wenn es wirklich gar nicht, wenn es eine grüne Wiese wäre? Also wir haben gewusst, es sind ähnliche dran, haben das teilweise als Bestätigung gesehen, zum sagen, schau, auch die Großen überlegen jetzt in solche Richtungen zu gehen, haben das als Bestätigung gesehen, aber andererseits als Anreiz, um da wirklich noch besser und an unseren Vorteilen zu arbeiten, um da noch mehr Innovation und Vorsprung zu schaffen.
Das wäre jetzt nämlich mehr so mein zweiter Angstfaktor gewesen, dieses... Ich habe ein paar Gespräche schon geführt, sie verstehen noch nicht ganz das Produkt dort, wo wir hin möchten und so weiter. Gibt es da dann wirklich eben diesen Markt? Kauft es mir wirklich jemand ab? Ja? Hat euch das viel beschäftigt, viele Gedanken gekostet?
Schon, ja. Aber ich glaube, wir sind schon auch Überzeugungstäter. Wir haben gewusst, im Energiesektor, gerade im Wärme- und Gebäudesektor, da ist eines der größten Potenziale, die wir haben, um unseren Energieverbrauch und die CO2-Emission zu senken. Und da wird es sich herauskristallisieren, dass es nur ein paar Technologien sich durchsetzen werden. Da wird die Wärmepumpe dabei sein, weil wir haben einfach keine andere Heizungserzeuger, die aus der eingesteckten Energie in dieser Form Strom das mit dem Hebel 3 bis 4 in Wärme umwandeln kann. Überall bei jedem anderen Wärmeerzeuger kommt weniger heraus, wie ich hineinstecke an Energie. Es war auch ganz klar, dass früher oder später, auch wenn es noch andere Diskussionen gibt zu Wasserstoff, grüne Gase, andere Technologien, dass sich diese einfach nicht durchsetzen können, weil es einfach aus logischer, energietechnischer Sicht nicht die richtige Variante sein wird. Das heißt, wir haben uns schon so intensiv mit der Thematik beschäftigt, dass wir sagen, der Markt wird dahin gehen. Aber nichtsdestotrotz, man hat, auch wenn man das weiß, intern trotzdem noch diese leichten Rückschläge, weil man merkt, die Kunden, die wissen das dann oft trotzdem nicht oder diskutieren dann noch über, warten wir doch auf Wasserstoff oder lassen wir doch die sauberen Gasheizungen noch 15 Jahre drinnen. Das ist aber schon die Herausforderung, die man dann hat, das herauszufiltern und trotzdem zu wissen, die Klarheit zu haben, der Markt wird trotzdem dahin gehen, auch wenn das vielleicht jetzt 6 Gespräche mit den Wohnungsunternehmen, deren Techniker das vielleicht noch nicht gewusst haben, weil sie zu wenig in dieser Thematik drinnen sind. Und ja, Das waren so die Auf und Ab und wo man gewusst haben, man muss dranbleiben und sich mit der Thematik beschäftigen, dass man weiß, man ist auf dem richtigen Pferd.
Braucht man dann auch einen guten Prototypen, um überzeugen zu können?
Das ist das Um und Auf natürlich, dass man was herzeigen kann und nicht nur redet und spricht. Bei uns ist natürlich die Herausforderung, unsere Cubes, unsere Produkte sind ja relativ groß. Also unser Medium Cube, den wir als erster gebaut haben, der ist ja 6 Meter lang, 2,50 Meter hoch und 2,50 Meter breit. Das heißt, ich brauche irrsinnige Fläche, wo ich den ersten Prototypen baue. Ich brauche sehr viel Kapital, wo bringe ich das Geld her am Anfang, dass ich das baue und woher habe ich die Zeit, dass ich das überhaupt selber in die Hand nehme, weil man muss ja wirklich alles selber bauen. Wir haben selber geschweißt, geflext, gebohrt, alles von null auf weggebaut. Und keiner von uns hat Installateur gelernt. Ich komme aus dem Handwerk, er ist im technischen Bereich. Wir haben uns da eigentlich sehr gut kombiniert und haben diese Idee bei mir zu Hause im Carport umgesetzt, aufgebaut. Also
die Garagenstory, ne?
Ja, genau. Und das sieben Tage die Woche natürlich, dass man dann zum Schluss einen wirklich repräsentativen Prototypen hat, herzeigen kann, haben dann einen richtigen Partner gefunden in Deutschland, wo wir den Prototypen in ein Pilotprojekt umsetzen konnten. In Donauwörth steht nach wie vor, performt besser wie prognostiziert. Lorenz hat es eh schon angesprochen. Wir haben immer ein bisschen ein Understatement bei den Themen, die wir machen. Wir sind nicht im Vertrieb geboren, vielleicht zu wenig oder wenig Vertriebs-DNA in uns. Wir sind eher so, dass wir sagen, wir versprechen eine Jahresarbeitszahl bei der Wärmepumpe zum Beispiel von 3,5. In der Realität liefert sie 3,7, 3,8. Ja, das heißt einfach auf der sicheren Seite. Und mir ist da immer ein Spruch im Kopf, zu dem uns immer wieder geraten wurde, fake it until you make it, mit dem kann ich genau nichts anfangen. Ja.
Den habe ich jetzt gerade noch im Kopf gehabt. Ich wollte dich schon darauf ansprechen, weil das wäre ja so ein bisschen dieses Amerikanische, ja, wo wir am Anfang gesprochen haben, ja, wo du halt diese Fuck-ups verzeihst, aber dieses fake it until you make it, das ist halt schon mehr.
Passt nicht zu uns, passt nicht zu uns. Ja.
Aber beim Gründen, man muss ja doch auch ein Mensch, glaube ich, sein, der das Risiko in gewisser Art und Weise, ja, liebt ist vielleicht jetzt zu viel schon gesagt, aber das ist ein gutes Risiko, damit kann ich leben. Du hast jetzt gemeint, Sicherheit ist doch auch ein bisschen was für dich. Wie ist denn das bei euch? Wie viel Risiko darf es denn sein? Oder muss es vielleicht sogar auch sein, um zu gründen? Ja?
Risiko ist immer dabei. In jeder täglichen Entscheidung, die man als Unternehmer treffen muss, ist ein gewisser Teil Risiko dabei. Es lebt aber auch davon. Man muss es abschätzen können. Und man muss abschätzen können, wenn diese Verlustsparte eintritt, wo man sagt, okay, das geht nicht auf, das funktioniert nicht, bei gewissen Entscheidungen muss es verkraftbar sein. Ja.
Also, wo wir wahrscheinlich schon die Grenze gezogen haben, wir haben über mehrere Jahre gratis gearbeitet, das sind in Summe auch einige 50 bis 100.000 Euro, wenn man sagt, ich bekomme keinen Lohn, aber stecke meine 60, 70 Stunden in der Woche da hinein. Wo wir aber Grenze gezogen haben, zum sagen, wir können jetzt nicht ewig Kredite aufnehmen, dass wir irgendwie unser ganzes Leben verschulden würden, falls es nicht klappt. Also da haben wir schon gewisse Grenzen gezogen und gesagt, wir nehmen zwar 10, 20, 30.000 Euro, vielleicht auch 50.000, aber nie in so Grenzen, die, wo man sagt, man kann danach nicht mehr rückschlafen, weil ich glaube, das braucht man schon immer, diese Sicherheit, dass auch wenn etwas schief geht, dass man dann nicht, sag jetzt mal, die ganze Familie oder sonst was gefährdet hat, sondern dass man trotzdem, auch wenn es mal nicht rund läuft, ruhig schlafen kann und weiß, es wird trotzdem alles weitergehen, weil man hat Erfahrung gewonnen und man wird dann auch trotzdem wieder einen guten Job finden. Also dieses Beruhigen, dass auch wenn etwas schief geht, dass es klappen kann, diese Basis sollte man schon geschaffen haben. Und so weiter.
Da haben wir natürlich ganz interessante Situationen gehabt, auch mit den Banken, weil bei dem ersten Aufträgen oder beim ersten Auftrag, wo es um 10 dieser Cubes geht, muss man natürlich ein mittleres Vermögen vorfinanzieren, dass man Material einkauft. Da nochmal die richtige Bank zu finden, die das das Geld quasi leiht. Da haben wir auch eine Situation gehabt, eine Bank, die gesagt hat, ja, du gehst halt dann mit 500.000 Euro in Privathaftung, aber das ist ja nicht so schlimm. Wo wir dann klar gesagt haben, oh, da stimmt was nicht. Ja? Und dann haben wir uns weiter auf die Suche begeben. Aber ja, Banken ist ein Riesenthema.
Wenn jetzt ein Zuhörer, eine Zuhörerin auch überlegt, vielleicht ja mit den Menschen, mit denen er ganz gut kann, zu gründen, was würdet ihr da raten? Was sollte man sich genau anschauen? Wie viel sollte man sich ergänzen? Wo sollte man eigentlich so die gleiche Philosophie verfolgen?
Ich glaube, Geld ist ein wichtiges Thema. Wir sind beide sehr, haben ähnliche Werte, was Geld betrifft. Ja, wir sind sehr genügsam, wir streben keinen Exit an oder irgendwie das große Reichtum, sondern wir sind wirklich Überzeugungstäter. Wir wollen einen Impact schaffen. Wir wollen die Wärmewende beschleunigen. Wir wollen die Energiewende beschleunigen. Das ist unser Antrieb. Und wir schauen sehr genau aufs Geld. Überlegen uns genau, was wir ausgeben, was wir machen. Also das ist schon, wenn man da nicht das gleiche Mindset hat, würde mir zum Beispiel nie ein großes, schweres Auto kaufen, wo ich mich selbst darstellen kann oder
spätestens dann hat man die Diskussion wahrscheinlich, oder wenn es um großen Rahmenaufträge geht oder um Wachstum, wo der eine sagt, du, ich will mir jetzt schon Lohn auszahlen, der andere sagt, du, dann können wir aber nicht langfristig jetzt die Geschwindigkeit aufbauen, wir zahlen jetzt keinen Lohn aus. Also das ist wichtig, auch das zeitliche Commitment. Wir haben mit einigen gesprochen, wo es dann einfach nicht mehr gepasst hat, weil der eine sagt, ich hätte mal nicht geplant, dass ich nur 30 Stunden arbeite im Startup und die restliche Zeit in den Malediven bin und dort vielleicht von der Ferne aus arbeite. Oder der andere sagt, ich möchte voll hineinarbeiten und wirklich da Stunden auch am Wochenende dort dran setzen. Und das führt wahrscheinlich sehr, sehr schnell zu Unstimmigkeiten. Wenn der andere am Sonntag dran sitzt und die letzten 10% noch gibt, dass man da wirklich weiterkommt mit der Firma und der andere sagt, ich bin da nicht dabei, ich bin im Urlaub. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch schnell zu Unstimmigkeiten führen. Da haben wir aber sehr, ja, doch die gleiche Einstellung, dass wir beide sagen, wir müssen da mit 100% anschieben, weil in 2-3 Jahren irgendwann ist es zu spät. Wir müssen jetzt Gas geben, jetzt den Markt prägen und da unseren Vorsprung schaffen und da dranbleiben.
Hat es an euch bei diesem einen Moment gegeben bei euch, dieses, jetzt sind wir fix zusammen, jetzt haben wir Unternehmen gemeinsam? Oder wenn ich jetzt darüber rede mit euch, gibt es da bei euch ein Bild, wo ihr sagt, das war unser Gründungsmoment?
Natürlich der erste Schritt, das weiß ich noch, wo wir zusammen essen gegangen sind, haben das, ja, Bier getrunken und gesagt, eben, gehen wir das an, da gibt es diese Markt, das ist also Stufe 1. Aber das hundertprozentige Commitment, wo wir gesagt haben, das prägt jetzt schon unser Leben, das ist jetzt nicht mehr 15 Stunden in der Woche nebenbei neben dem alten Job ein bisschen was konstruieren und drüber sprechen, sondern wirklich Commitment zeigen, das war wahrscheinlich schon diese Förderbestätigung von der AWS Pre-Seed, die wir da bekommen haben und gesagt haben, schau, jetzt müssen wir richtig loslegen und müssen wir das Geld, das wir da bekommen, auch in einen realen Prototypen umsetzen. Jetzt ist fertig mit ein Jahr Zeichnen, wo wir jetzt konstruiert und entwickelt haben. Jetzt haben wir ein Jahr voller Bauen und wirklich auf den Boden bringen vor uns. Und das war, also für mich persönlich,
ja, stimmt, ja,
wahrscheinlich der Schritt, um zu sagen, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt ganz oder gar nicht.
Da haben wir telefoniert, das weiß ich noch. Ja. Du hast mich angerufen, voller Freude. Du wirst es nicht glauben, aber wir haben jetzt die Förderzusage gekriegt und ich habe gesagt, okay, Lorenz, da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Und ja, stimmt. Starten wir durch. Aber, ja?
Ja, das hat es uns auch ermöglicht, dass wir nicht wirklich ein Hardware-Produkt, ein Hardware-Unternehmen gebaut haben, bis vor kurzem ohne Investoren. Also wir haben die ersten, ja, von der Idee Anfang 2022 bis letztes Jahr 2025 im Oktober eigentlich wirklich 30, 40 Anlagen schon gebaut und das Ganze hochgezogen und haben das nur geschafft eben mit den Förderungen, wo wir sehr, sehr froh sind, dass das gibt in Österreich mit den AWS-Förderungen, wo natürlich schon sehr intensive Zeit dahinter ist, diese zu bekommen und die Chance, wie wir gehört haben, leider nicht immer so hoch, wo wir auch mit anderen gesprochen haben, aber die hat es uns wirklich ermöglicht zu sagen, wir gehen das Ganze an, weil sonst hätten wir die Stufe 2-3 Jahre gratis zu arbeiten und das Risiko einzugehen und dann nochmal die Stufe Kredit aufzunehmen, wie 100.000 Euro, das wäre dann schon auch noch eine heftige Stufe gewesen. Und diese Förderung hatten sie dann mal erleichtert, diesen Schritt nicht zu gehen, dass wir nochmal 100.000 Kredit aufnehmen, sondern nur gratis arbeiten müssen und das Risiko, ich sage jetzt mal, im beschränkteren Umfeld lassen.
Wenn jetzt ein Mensch keine Förderung bekommt, zum Beispiel für sein Produkt, für seine Geschäftsidee, es aber dennoch unbedingt machen möchte, was habt ihr da für einen Tipp, wie man das mit dem Startkapital anlegen sollte oder mit seinen eigenen Finanzen einfach? Welche Gedanken sollte man sich denn da machen, dass man vielleicht seinen Traum doch verwirklichen kann?
Das ist immer abhängig davon, welche Gründung hat man im Endeffekt. Ist es eine Dienstleistung, ist es ein Hardwareunternehmen, ist es eine IT-Software, die man vielleicht selber schreiben kann? Bei uns wäre es nicht gegangen, wenn wir es nicht gebootstrapped hätten, das ganze Thema. Das heißt, wirklich noch nebenbei arbeiten und schauen, dass man so lange noch eine Einkunftsquelle hat, dass man das vorantreiben kann. Wenn man gar nichts von dem hat oder möchte, gibt es natürlich auch noch die Überlegung, zu einem Investor zu gehen und da liquide Mittel aufzutreiben.
Ist aber im Hardware-Bereich ist nicht schwer. Also die Anzahl der Angebote, die man in der Anfangsphase bekommt, das kann man auf einer Hand abzählen. Und wenn man nicht mehr weiß, ob die Hälfte überhaupt sogar Effekt davon ist, also es ist irrsinnig schon schwer, als Hardware-Unternehmen da an Geld zu kommen. Was uns sicher geholfen hat, so weit zu kommen, ist sehr bedarfsgerechtes Wachstum, dass wir auch immer geschaut haben, was ging sich aus den Aufträgen und haben dann Mitarbeiter aufgebaut, Strukturen und möglichst viel selber zu machen. Einfach zum Sagen, hätten wir am Anfang alles fremd vergeben und mit externen Dienstleistern gemacht, hätte man wahrscheinlich schon mehrere Geldprobleme gehabt. Aber wir haben dann ja Website, Folder, also wirklich selber in Dinge eingedacht, zum Sagen, es geht am Anfang einfach nicht, dass man sich da 30.000 ausgibt für Website-Marketing-Unterlagen, da 30.000. Da muss man auch sehr, sehr viel selber machen. Und ich glaube, das hat uns geholfen, zum Sagen, wir glauben daran, dass wir viel selber können und das dann auch selber einfach umzusetzen, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Aber man kann so sehr bedarfsgerecht wachsen, ohne dass man irrsinnige Summen braucht. Und was uns eben geholfen hat, wie der David gesagt hat, wir haben schon in der Anfangszeit länger auch nebenbei noch gearbeitet. Also zuerst 30 Stunden, dann 20 Stunden, um so ein gewisses Grundeinkommen in der Anfangsphase zu haben. Ist natürlich immer abhängig davon, es nimmt Ressourcen, weil man nicht gleich 100% starten kann, aber in unserem Fall, ja, hat es dann trotzdem recht gut gepasst, dass wir nach genügend Ressourcen halt dann auch am Wochenende oder am Abend freigeschaufelt haben, um das Ding am Boden zu bekommen.
Wie viel Mut zur Lücke braucht man auch? Du hast gerade gesagt, ja, es ist dann vielleicht nicht so perfekt, das Marketing, der Folder, wie auch immer. Ist das auch etwas, wo man sagen muss, es wird nicht alles perfekt sein? Du wirst manchmal einfach tun und schauen.
Wahrscheinlich, ja. Muss ich da ein bisschen widersprechen, weil die Marketingunterlagen, die wir geschaffen haben und diese Website, das war schon richtig gut. Das muss man schon sagen. Also ist nicht so, dass man dann da sitzt und sagt, jetzt ist 10 am Abend, machen wir das noch schnell fertig, dass draußen ist, sondern das ziehen wir durch, bis es fertig ist. Und wenn es in der Früh erst fertig geworden ist. Also speziell der Laurens ist da schon sehr, sehr perfektionistisch. Ja.
Die Website, die wir jetzt draußen haben, das ist nicht die, die wir selber gemacht haben. Es gab schon Vorgängerversion. Also,
eine Prototyp, nennen wir es so.
Die haben wir schon extra machen lassen, das muss man sagen.
Ja. Kommen wir ein bisschen zur Jetztzeit auch noch. Wenn Sie jetzt durch eure Produktionsstätte geht, ja, was sind das für euch für Gefühle? Denkt man mal dran, was muss man noch machen? Was möchte man verbessern? Wo wollen wir hin? Erzählt.
Ja, da haben wir ganz klare Vorstellungen, passend mit dem Businessplan für die nächsten Jahre. Wir sind ja in der Planungsphase von unserem neuen Gebäude. Wir bauen ein Produktionsgebäude mit Büro, Lagerhalle dazu. Und da weiß man eigentlich in jedem Schritt, wo man durch die bestehenden Räumlichkeiten geht, wie möchte man was haben, in welcher Qualität. Wie muss ich das umsetzen, dass die internen Strukturen, die Kommunikation wieder zusammenpasst und sich die Menschen auch wohlfühlen?
Aber zum Grundgefühl, wenn man durchgeht, also man ist stolz und denkt sich, boah, es fügt sich alles, die Leute, sie machen die gute Arbeit, sie haben Spaß dabei, jeder kann sich entwickeln und man hat wirklich eine Gruppe gefunden, wo jeder das einbringen kann. Also man braucht schon Leute, die sagen, ich sitze mir nicht in gemachte Strukturen, sondern ich tue mir das an, dass ich Dinge mitgestalte. Und die das wollen, die gehen dafür natürlich voll auf, weil sie wirklich etwas erschaffen können. Für uns als Gründer ist aber trotzdem noch so, viele sagen immer, ja, freut euch nicht die ganze Zeit, ihr habt große Aufträge aufgeschlossen und seid so weit gekommen. Aber man sieht wirklich immer so die nächsten Stufen. Man hat wenig Pause, dass man sagt, jetzt ist es mal, jetzt lasst man es auslaufen, was so im letzten Jahr passiert ist und genießt es, was man geschaffen hat, sondern man hat da nicht so viele Themen, die vorhin kommen, wo man sagt, man musste eigentlich wieder viel stärker dahinter sein und man hat da nicht immer, ja, diese To-Dos vor sich und nicht das bisher geschaffen. Ist etwas schade, gehört schon öfter zelebriert, dass man sich zusammensitzt und sagt, jetzt feiern wir eigentlich wirklich das, was wieder die letzten Wochen und Monate passiert ist. Macht man zum Glück auch regelmäßig in Firmen-Events und intensiv, aber im Alltag ist es nicht so, dass man da jedes Mal durchgeht und sagt, ja, schau, was wir jetzt geschaffen haben, sondern man sieht im Alltag immer so das, was noch vor einem ist.
Was würdest du einem Menschen mitgeben, der jetzt kurz vor seiner Gründung steht? Also ich sage mal, der steht am 3-Meter-Brett und weiß jetzt nicht, soll ich mich jetzt echt springen dran oder gehe ich wieder zurück?
Checkliste führen. Ist Wasser im Becken? Ja. Habe ich eine Badehose an? In welcher Becken springe ich? Sind da noch andere Teilnehmer drinnen? Macht es überhaupt Sinn? Oder ist es vielleicht besser, wenn ich nochmal über die Leiter runtergehe? Oder vom Einser springen oder vom Fünfer springen? Vielleicht ist das 10-Meter-Brett wesentlich besser. Und die ganzen Rahmenbedingungen wirklich nochmal klar zu checken. Selber zu checken. und mal extern zu challengen lassen. Mit wem drüber sprechen und sagen, du, ich habe das vor, ist es schlau? Vielleicht auch mit Menschen sprechen, die was ähnliche Sachen schon probiert haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und die Grundfrage stellt natürlich immer, welches Problem möchte man konkret lösen, nur weil dann kann es richtig dann auch Drive haben. Aber ich glaube, es ist so wie überall, wenn man es nicht angeht, wird man es immer bereuen, dass man es nicht gemacht hat. Und wenn man es macht und es klappt, ist ja alles gut. Und wenn man es, ja, sag jetzt mal, wenn es nicht aufgeht, dann hat man dieselbe Situation, wie wenn man es nicht angegangen wäre. Man würde es auch bereuen, aber zumindest hat man die große Chance, dass dann wirklich das aufgeht und dann klappt. Und darum, ja, trotzdem diesen Weg gehen, dieses Risiko eingehen und sich trauen, ist sicher der richtige Weg, weil allen anderen Schritte würde man vermutlich immer bereuen, dass man es nicht gemacht hat.
Ja, die Worte nehmen jetzt auf jeden Fall mit. Ihr habt das Risiko gewagt, euch gezupfert damit. Total cool, euch da jetzt zuzuhören. Wenn wir in 5 Jahren nochmal reden würden miteinander vielleicht oder 10 Jahren, wo würde man da stehen? Was würdet ihr sagen?
Wo wir stehen? Hoffentlich im neuen Büro und Produktionsgebäude und nicht mehr im Containerbüro. Das ist als erster Schritt. Und mit einem größeren Team und hoffentlich wirklich mit einigen tausenden Gebäuden dran, dass man den Impact messbar gemacht hat und ja, die Wärmewende vorangetrieben hat.
Genau, ja, also das trifft es relativ gut. Man hat ein ziemlich klares Bild von in 5 Jahren im Kopf. Das mag teilweise von außen ein bisschen abstrakt sich anhören. Deswegen, ja, im eigenen Gebäude, eigene Produktion und sehr viele Produkte draußen mit sehr, sehr vielen Daten, wo man rund um die Uhr Zugang hat. Ja.
Dann wünsche ich euch sehr viel Erfolg, dass ihr das auch alles schafft und sage mal danke für die Einladung.
Vielen Dank. Wir sagen danke.